Gedanken weitermachen. Und ich habe das Wort für euch mitgebracht aus Jesaja 43. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und hier lesen wir, da ist Israel angesprochen, Jakob angesprochen. Wir haben gerade eben für Israel gebetet. Und ich glaube, wir können diesen Vers auch mit dazu nehmen, zu diesen Bibelversen, die wir über Israel proklamieren und ausbeten können. Und wissen, das gilt Israel. Es ist das, was Gott über ihnen sagt. Und eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Dieser Vers gilt auch dir. Du kannst ihn auch für dich nehmen, weil Gott auch über deinem Leben sagt, ich liebe dich, ich rufe dich mit Namen, du gehörst zu mir und darum fürchte dich nicht. Hat Israel Situationen erlebt, wo sie sich fürchten mussten, wo sie Ängste hatten, wo sie in Bedrängnis waren? Ja, wieder und wieder. Und sie haben eine Zeit erlebt, wo sie in der Sklaverei waren in Ägypten. Und sie mussten schwer arbeiten, Zwangsarbeit. Und manche von diesen Israeliten hatten gesundheitliche Probleme. Sie sind gestorben unter dieser schweren Last. Sie haben geseufzt und sie haben gelitten und sie haben zu Gott gerufen, Herr, hilf uns. Und Gott hat gesehen, wie es seinem Volk geht. Und er hat vorher schon gesagt, ich bringe euch wieder zurück in das Land, das ich euch verheißen habe. Und Gott begegnet Mose. Und wir lesen im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, wie Gott zu Mose spricht und ihm den Auftrag gibt und sagt, geh zum Pharao, zu diesem ägyptischen König und sag ihm, lass mein Volk ziehen, sie sollen mir dienen. Und der Mose, ja, er diskutiert erst mit Gott, ihr könnt es nachlesen, im zweiten Buch Mose, die ersten Kapitel. Und schließlich sagt er, okay, wenn Aaron, mein Bruder, mitgeht, und die beiden gehen zum Pharao und teilen ihm mit, deine billigen Arbeitskräfte, die Sklaven, unser Volk, lass sie frei. Gott sagt zu dir, du sollst sie gehen lassen. Und der Pharao, er sagt, nein, auf gar keinen Fall, was soll das? Und er vermehrt die Last. Jetzt gibt er ihnen nicht nur die Arbeit, die sie tun sollen, sondern stellt ihnen nicht einmal das Baumaterial zur Verfügung. Und sie müssen losziehen und müssen das Baumaterial suchen. Und statt dass sie frei werden, wird die Last noch größer, wird das Elend noch schlimmer. Sie denken, nein, hätten wir doch nur nicht angefangen zu handeln auf das, was Gott gesagt hat. Und Mose hört von Gott. Gott spricht zu ihm und er sagt, geh. Jetzt sollst du sehen, was ich tun werde. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, sagt Gott ihm, ich werde ein Zeichen setzen und ich werde mit meiner mächtigen Hand Pharao zwingen, das Volk Israel ziehen zu lassen. Denn ich habe einen Bund geschlossen mit diesem Volk, einen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und ich werde euch zurückbringen in das Land, das ich euch gegeben habe, in das Land Kanaan. Und Mose bekommt den Auftrag, zum Pharao zu gehen und Zeichen zu setzen und wieder Zeichen zu setzen. Und es sind insgesamt 10 Situationen, in denen Gott seine Macht und seine Größe zeigt, um dem Pharao und den Ägyptern zu zeigen, dass er der mächtige Gott ist und dass er sein Volk befreit und um das Volk Israel zu lehren, dass sie Gott vertrauen und dass sie merken, unser Gott ist mächtig, er ist mit uns. Und es sind insgesamt 10 Plagen, von denen wir lesen, 10 richtig heftige Situationen, die geschehen im Land. Und zuerst gibt Gott dem Mose den Auftrag, geh und strecke deinen Stab in das Wasser und es wird zu Blut. Und im ganzen Land gab es kein frisches Wasser mehr. Und der Pharao, er war entsetzt, aber immer noch nicht bereit, sie gehen zu lassen. Dann kam die nächste Plage, Frösche. Im ganzen Land, überall, im Schrank, im Herd, im Topf, in den Klamotten, in den Schuhen, überall, im Brotkorb, überall waren diese Frösche. Und sie waren echt genervt und es war total unangenehm für Ägypten. Aber immer noch war Pharao nicht bereit, sie gehen zu lassen. Die nächste Plage, Stechmücken. Das ganze Land wurde bedeckt von Stechmücken. Der Staub wurde zu Stechmücken. Ein Heer, Wolken von Stechmücken. Und Pharao, lenkt er ein? Nein. Aber inzwischen merkt das Volk Israel, hey, hier geht echt was ab. Gott gibt dem Mose eine Anweisung. Der Mose streckt seinen Stab aus und es geschieht. Die vierte Plage waren Hundsfliegen, große, hässliche Fliegen, überall, im ganzen Land, alles schwarz voller Fliegen. Aber dieses Mal heißt es, und im Land, in dem Israel gelebt hat, im Land Goschen, das war so eine kleine Provinz, da war nur das Volk Israel, in diesem Land waren keine fetten, schwarzen Fliegen. Und der Pharao und das Volk Israel, die wundern sich, wow, da wo wir sind verschont. Die fünfte Plage war eine Viehpest und die Tiere sind gestorben, überall. Die Herden sind gestorben, im ganzen Land Ägypten, außer in Goschen, in der Provinz des Volkes Israel. Und dann lässt Pharao sie gehen? Nein, immer wieder macht er dicht. Er sagt dann vielleicht, okay, es ist zu heftig. Oh nein, ich merke, euer Gott ist stark. Ich merke, ich muss euch gehen lassen. Aber nachdem die Plage rum ist, ändert er wieder seine Meinung und sagt wieder nein. Und dann, die sechste Plage waren Geschwüre, dass die Haut entzündet wurde und dass Gott hatte dem Mose gesagt, greif in den Kamin, greif in das Feuer und nimm den Ruß und wirf ihn in die Luft. Und dann wird dieser Ruß überall eine Entzündung auslösen auf der Haut. Und es ist geschehen. Und immer noch war Pharao nicht bereit. Und die nächste Plage, die siebte Plage, war Hagel. Blitz und Donner und Hagel. Ganz heftig, sodass die Menschen und die Tiere, die im Freien waren, dadurch zu Tode gekommen sind, 3 Tage lang. Und im Land Goschen war alles ruhig. Und es war echt beeindruckend für das Volk Israel. Und immer mehr haben sie sich gewundert, was macht Gott für große Taten? Überall blitzt es und donnert es. Und in der Provinz, wo wir sind, ist Friede. Und die Reaktion von Pharao war immer noch ein hartes Herz. Die achte Plage waren Heuschrecken. Und alles, was von dem Hagel nicht zerstört worden war, wenn irgendwo noch ein paar Pflänzchen waren, die wurden von den Heuschrecken abgefressen. Und die nächste Ernte war ruiniert. Und Pharao war total erschüttert und hat gemerkt, Wir leiden, das ist echt eine Last. Und es hat angefangen, seinem Inneren zu arbeiten, aber immer wieder hat er sein Herz hart gemacht. Und die neunte Plage war eine Finsternis. 3 Tage lang war im Land Ägypten alles dunkel. Kein Licht, keine Sonne, kein Sonnenaufgang. Einer konnte den anderen nicht sehen, es war so finster. Aber im Land Goschen war es hell. Und ich kann mir vorstellen, wie sie ganz weit in der Ferne einen Lichtschimmer gesehen haben. Da war Licht. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ägypter wirklich angefangen darüber, sich Gedanken zu machen. Was ist das mit diesem Volk? Sie haben einen Gott, der auf ihrer Seite ist. Sie haben einen starken, einen mächtigen Gott. Und schließlich die 10. Plage, das war der Tod. Das war ein Sterben, ein laute Todesfälle. In jeder Familie, überall ist der Erstgeborene, der Älteste gestorben. Außer im Land Goschen, außer in den Häusern von den Israeliten, weil sie die Anweisung bekommen haben, das Blut eines Opferlammes an die Türpfosten zu streichen. Und jede Familie, die das gemacht hat, war sicher im Haus. Und sie blieben am Leben. Und als dieses Zeichen geschehen ist, als diese Plage geschehen ist, hat Pharao gesagt, weg mit euch, geht, geht, verlasst das Land. Und das Volk Israel, sie brechen auf. Und ihr könnt es nachlesen in den ersten Kapiteln von zweiten Buch Mose. Und da sind noch viele interessante Details, die ich jetzt nicht aus Zeitgründen nicht alle erwähnen kann. Aber es ist so spannend und es hat mich so tief bewegt, wie Gott gezeigt hat, ich befreie euch, ich rette euch, ich setze ein Zeichen, dass ihr lernt, mir zu vertrauen, dass ihr merkt, dass ich ein starker, mächtiger Gott bin. Und sie sind aufgebrochen und sie sind losgezogen und die Ägypter haben ihnen Geschenke mitgegeben und Gold und Silber. Und es gab Ägypter, die haben gesagt, darf ich mitkommen mit euch? Es waren einige noch dabei, die sich angeschlossen haben und die mitgehen durften und die auch an diesen Gott glauben wollten. Und sie erreichten das Rote Meer. Vor ihnen ein großes Wasser. Oh, ups. Jetzt haben wir die nächste Herausforderung. Wir sind gerade aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei rausgerufen worden. Und Gott hat uns gerufen und er hat uns befreit. Und wir sind jetzt auf dem Weg in das verheißene Land. Und jetzt stehen wir hier vor einer Barriere. Und wir haben eine riesige Wasserfläche vor uns. Wie sollen wir da auf die andere Seite kommen? Und sie drehen sich um und sie schauen zurück und merken, da kommt eine Staubwolke. Pharao jagt ihnen nach mit einem ganzen Heer Soldaten. Und als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und sie schrien zum Herrn. Und sie warfen dem Mose vor, warum hast du uns hierher gebracht, dass wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genügend Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan, Mose? Wir hätten doch lieber für die Ägypter Sklavenarbeit machen wollen, als hier in der Wüste zu sterben. Sie haben gerade eben 10-mal Wunder Gottes erlebt, aber in dem Moment verliert sie total die Hoffnung. Sie verzweifeln, sie fürchten sich. Doch Mose sagt zum Volk, habt keine Angst, wartet ab. Und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Und Gott gab dem Mose eine Anweisung. Er sagte zu ihm, strecke deinen Stab über das Meer und teile es. Und dann sollen die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen und ich werde Gericht üben am Pharao und an dem ganzen Heer und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und der Engel des Herrn und die Wolkensäule, die vorher vor ihnen hergegangen war, stellte sich hinter das Volk Israel, zwischen die Israeliten und die Feinde. Es war wie die Arme Gottes, die sie beschützen. Und der Engel des Herrn, das steht für Jesus. Und auf der Seite von den Ägyptern ist Finsternis und ist Dunkelheit und sie können das Volk Israel nicht sehen. Und auf der Seite vom Volk Israel ist Licht und es leuchtet. Und die Ägypter merken, da ist echt etwas Übernatürliches. Gott ist auf ihrer Seite. Und während der Mose seine Hand ausstreckte über dem Meer, da ließ der Herr einen Ostwind kommen, einen starken Wind. Und dieser Wind blies die Wassermassen auseinander. Die ganze Nacht hindurch und teilte das Meer und verwandelte den Meeresboden in ein trockenes Land. Und sie konnten hindurchgehen. Und der Pharao sieht plötzlich, da vorne, da geht das Volk Israel auf einem trockenen Meeresboden. Die ziehen in die Freiheit, die hauen ab. Und der Pharao, er beschließt hinterher und er jagt ihnen nach. Doch Gott gibt dem Mose noch einmal einen Auftrag und sagt, streck noch mal deine Hand aus über dem Wasser und dass es wieder zurückfließt. Und alle ägyptischen Streitwagen und Reiter, alle wurden von den Wassermassen überflutet und nicht einer entkam. Während die Israeliten auf trockenem Boden in die Freiheit gegangen waren, wurden die Feinde genau in dem gleichen Meer beseitigt und besiegt. Und so rettete Gott an jenem Tag das Volk Israel. Und sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter besiegt hat. Und sie achteten den Herrn und vertrauten ihm und sie vertrauten seinem Diener Mose. An diesem Tag, sage ich in Klammern, zu diesem Moment. Und dann kamen die nächsten Herausforderungen, die nächsten Situationen. Und immer wieder hat die alte Angst ihnen nachgejagt. Und immer wieder haben sie sich Sorgen gemacht und nicht mal daran gedacht, dass doch der mächtige Gott auf ihrer Seite ist. Und wieder hat Gott ihnen Gelegenheiten gegeben, um sie frei zu machen von dieser Furcht. Um sie frei zu machen von dieser Sklavenmentalität. Von dieser Angst, dass keiner mich befreit. Von dieser Angst, alleine und im Stich gelassen zu sein. Und wieder waren sie in solchen Situationen, wo Gott sie lehren wollte, wo er ihnen zeigen wollte, schaut, ich bin ein mächtiger Gott. So hat er sie mit Wasser versorgt, mitten in der Wüste. Er hat ihnen zu essen gegeben mit himmlischem Manna. Ein Wunder Gottes, Brot, Wachteln. Und als sie schließlich das Land erreichten nach 40 Tagen und konfrontiert waren mit Herausforderungen, da haben die 12 Kundschafter das Land angeschaut und 10 von ihnen sagten, nein, das ist fürchterlich, das ist schrecklich, das schaffen wir nicht, das können wir nicht einnehmen. Und nur 2 waren unter ihnen, die gesagt haben, wenn Gott es gesagt hat, gibt er uns einen Weg. Unser Gott ist mit uns. Wir werden dieses Land einnehmen. Und wir haben wieder gesehen, wie dieses Muster immer noch in ihnen war. Und Gott hat gesagt, ich werde eine neue Generation hervorbringen. Diese Generation wird dieses Land nicht einnehmen, aber eine neue Generation wird geboren werden. Und nach 40 Jahren haben sie das Land eingenommen. Solche, die mit ungeteiltem Herzen bei Gott waren und die sich entschlossen haben, wir wollen Gott glauben, wir wollen ihm vertrauen. Und diese Verheißung aus Jesaja 43, sie ist dieser Zuspruch Gottes für das Volk Israel. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Und Jesaja hat genau diese Verheißung über ihn ausgesprochen und hat gesagt, das ist mein Wort. Ich schütze dich, auch wenn du durchs Wasser gehen musst. Wenn du vor einem Strom stehst, den du nicht durchqueren kannst, ich werde bei dir sein und ich habe einen Weg für dich. Und wenn du durch Feuer gehen musst, ich werde bei dir sein, ich werde dich beschützen. Und es ist eine Verheißung für das Volk Israel. Wir wollen das wirklich in diesen Tagen besonders beten für sie und sagen, Herr, du beschützest dein Volk. Und es ist eine Verheißung Gottes für diese Zeit, für dein Leben, für dich persönlich. Wir wollen das in diesen Tagen ganz bewusst für unser Leben anwenden und sagen, danke Herr, dass du mich mit Namen gerufen hast und dass du mich liebst. Und wenn du die Stimme deines Erlösers hörst, da ist einer, der hat bezahlt. Das Volk Israel, sie waren Sklaven, sie haben nicht sich selbst gehört, sie waren Leibeigene des Pharao. Aber einer hat bezahlt, das Lamm. Das Lamm war der Preis, war die Erlösung für das Volk, das Lamm. Und Sie durften in die Freiheit gehen, weil sie haben gehört, wie Gott sie gerufen hat und gesagt hat, dieses Volk gehört mir. Ich will, dass sie mir dienen. Ich will, dass du sie gehen lässt, Pharao. Und dieses Lamm war die Wende. All die anderen Plagen haben noch nicht die Wende gebracht. Aber als dieser Todesengel kam und als das Blut des Lammes angewandt wurde an der Tür, da ist eine Wende geschehen. Und Gott hat zu dem Volk Israel gesagt, ich habe dich erlöst, ich habe für dich bezahlt. Ich habe bezahlt und ich habe dich gerufen mit deinem Namen, du gehörst mir. Und das Gleiche sagt Gott zu dir, er hat bezahlt. Das Lamm ist das Lösegeld, das Lamm. Und das Lamm ist Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für dich. Und vielleicht fragst du dich, für mich? Liebt er mich wirklich? Vielleicht gilt das, was Jesus getan hat, ja für das Volk Israel oder für ein paar, für die Christen. Und da möchte ich dir sagen, dieses Lösegeld ist auch für dich. Jesus hat sein Leben gegeben für alle, für die ganze Welt. Und Gott hat die ganze Welt so sehr geliebt. Das sagt Johannes im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und bist du ein Mensch, der auf dieser Welt lebt? Gehörst du zu den Bewohnern der Welt? Ja, du gehörst dazu. Du gehörst zu denen, die Gott so sehr liebt. Du gehörst zu denen, die er mit Namen ruft. Und du kannst da deinen Namen einsetzen. Ich darf da einsetzen. So sehr hat Gott Evi geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit sie nicht verloren geht. Wenn sie an ihn glaubt, dass sie nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du kannst deinen Namen einsetzen. Du kannst sagen, so sehr hat Gott, und dein Name, geliebt. Und wenn du merkst, die Stimme von dem, der für dich bezahlt, wenn du hörst, wie er dich ruft, wenn du hörst, wie er deinen Namen ruft, dann und merkst, da ist der himmlische Vater, der mich liebt und der für mich bezahlt hat den höchsten Preis, dann weicht jede Furcht, dann kommt ein Friede, dann kommt ein neuer Mut, neue Hoffnung, neue Kraft und vor dir liegt ein neues Land, ein neues Leben. Das, was Gott für dich vorbereitet hat, wo er dich hineinführen wird. Und dieses Muster der Furcht wird durchbrochen. Wodurch wird es durchbrochen? Durch die Liebe des Vaters. Wodurch wurde dieses Muster der Zerstörung, der Sklaverei durchbrochen für das Volk Israel? Durch die Anwesenheit ihres himmlischen Vaters, durch diesen Gott, der da ist und der sich zwischen sie und die Ägypter stellt. Und diese Wolke der Gegenwart Gottes, die dazwischen geht, wie Arme, die ausgebreitet sind. Ein Schutz Gottes und ein Einsatz Gottes. Und sie sollten nicht sterben. Obwohl sie gesagt haben, sollen wir hier sterben? Wir würden lieber Sklaven sein. Sie sagen lauter Blödsinn, lauter schlechte Festlegungen. Das ist gar nicht das, was sie sagen sollen. Sie wollen sterben. Sie wollen lieber in Ägypten sterben, als hier zu sterben. Aber Gott, er hat gesagt, ich will, dass ihr lebt. Ich will, dass ihr frei seid. Ich will, dass ihr mir dient. Ihr seid mein Volk. Und ihr gehört mir. Ich habe euch gerufen, ich habe euch gezogen, ich habe bezahlt, weil ich euch so sehr liebe und weil ihr so wertvoll in meinen Augen seid. Und im Psalm 118, Vers 17 lesen wir dann dieses Bekenntnis von David. Er ist einer der Nachkommen vom Volk Israel und er sagt, ich werde nicht sterben, sondern leben, um zu erzählen, was der Herr getan hat. Und im Vers davor, im Vers 16, der mächtige Arm des Herrn hat mächtige Taten vollbracht. Der rechte Arm des Herrn ist im Sieg erhoben. Und es war bei dem Volk Israel der Arm von Mose. Mose stand da am Ufer und hat seinen Arm ausgestreckt über dem Wasser. Aber es war nicht nur der Arm von Mose, sondern Mose hat das sichtbar gemacht, was Gott gemacht hat. Gott hat seinen mächtigen Arm ausgestreckt. Und der Mose hat gehört, was Gott gesagt hat. Und er hat diese Bewegung umgesetzt und hat es sichtbar gemacht. Der mächtige Arm Gottes war es, der über den Wassermassen war, der den Wind, den Ostwind blasen ließ. Das war der Atem Gottes. In 1. Mose 1 lesen wir auch, wie der Atem Gottes etwas geschaffen hat, was vorher nicht da war. Und hier lesen wir, wie der Wind, der Ostwind, einen Weg bereitet hat, wo kein Weg war. Und das war zu ihrer Rettung, weil Gott wollte, dass sie leben. Und es war der Arm Gottes, es war die Gegenwart Gottes, die zwischen Israel und den Feinden war. Und es war ein Beweis der Liebe Gottes. Und es war für Mose sehr stark ermutigend. Und auch für Josua, für einige im Volk, die haben angefangen, Gott zu vertrauen. Und Furcht hatte keine Macht mehr. Und das ist es, was der Geist Gottes tut. Und wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 7, dass wir den Geist Gottes bekommen haben. Und das ist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Geist hat uns Gott gegeben. Und wenn du merkst, du stehst vor so einem Meer, du stehst vor einer Herausforderung, du weißt nicht, wie du das machen sollst, es überfordert dich und hast in dir nicht die Kraft und den Mut und das Vertrauen, dann kannst du sagen, ich habe den Geist von Gott bekommen, den Heiligen Geist. Und der ist ein Geist, der mir Kraft und Liebe und Besonnenheit gibt. Und wenn du merkst, wie sehr Gott dich liebt, wenn du in seiner Gegenwart bist und sagst, danke Vater, du liebst mich, danke Vater, du liebst mich, danke Vater, du liebst mich, danke Heiliger Geist, du erklärst mir gerade jetzt, wie sehr ich geliebt bin von meinem himmlischen Vater. Und wenn du das immer wieder machst, wirst du merken, wie die Angst weicht und wie Friede kommt, wie Ruhe kommt in dein Inneres und Furcht wird nicht bestehen, da wo Liebe ist. Furcht ist nicht in der Liebe, sagt Johannes im ersten Brief, Kapitel 4, denn die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Und manchmal geschieht die Wende gleich, so wie das Volk Israel das erlebt hat. Mose streckt seine Hand aus und in dem Moment kommt der Wind. Und über Nacht, eine ganze Nacht lang bläst dieser Ostwind und dann bleiben die Wassermassen stehen, rechts und links. Und über Nacht war die Lösung da und die Antwort. Aber manchmal, da ist es ein Prozess. Wir haben vorhin das Zeugnis von Jürgen gehört. Bei ihm war das über einen längeren Zeitraum, über Monate, über ein Jahr, über 2 Jahre, wo immer wieder so Situationen kamen. Oder wir sehen auch im Volk Israel, wie sie weitergehen und 40 Tage lang immer wieder Situationen haben, wo sie lernen zu vertrauen und wo sie wieder und wieder merken, Gott ist mit uns. Und wir lesen in Römer 8, Vers 25, wenn wir auf etwas hoffen, also wenn wir durch einen Prozess gehen und wir beten und wir erwarten Gottes Handeln und wir rechnen damit, dass Gott etwas tun wird, hör nicht auf, dran zu bleiben. Lass dein Vertrauen nicht schwach werden, sondern halte fest und hör immer wieder auf Gottes Stimme. Hör immer wieder, was der Vater dir sagt, wie er dir seine Liebe zuspricht. Wenn wir auf etwas hoffen, Römer 8, Vers 25, was wir noch nicht sehen, dann müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Er hilft uns zu beten und wir wissen, dass für alle, die Gott lieben, alles zum Besten dienen muss. Und wir lernen zu vertrauen. Wir finden hier so Worte wie hoffen. Also hoffen ist nie eine Sache, die nur im Moment ist. Dann lesen wir hier warten. Warten ist auch nicht etwas, was nur in einer Sekunde ist. Dann lesen wir hier hilft. Hilft ist auch oft nicht eine Sekunde, sondern das ist auch manchmal eine Handlung. Und wir wissen, das Wissen ist auch etwas, was bei mir bleibt. Und wir lernen zu vertrauen und wir sind in einem Prozess. Und Gott ist mit Israel durch diesen Prozess gegangen. Und er hat sie gelehrt zu vertrauen. Er hat gerufen, er hat sie mit Namen gerufen. Und er hat sie gelehrt, ihm zu vertrauen. Und Paulus sagt in Römerbrief, Kapitel 8, ein paar Verse später, als das, was wir jetzt gelesen haben in Vers 38, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Gibt es etwas, was für Gott zu groß ist, was für Gott zu schwer ist? Dieses Meer, dieses rote Meer, ist für Gott kein Problem. Diese Situation, durch die du gerade jetzt gehst, diese Fragen, die du hast, diese Herausforderungen, mit denen du konfrontiert bist, sind sie für Gott zu schwer? Sagt er, oh, Corona, oh, an das habe ich nicht gedacht. Das ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, was ich meinen Kindern jetzt sagen soll. Nein, Gott hat einen Weg. Gott ist mächtig und Gott ist stark. Hör seine Stimme. Hör, wie er dir Mut macht, wie er zu dir spricht und wie er dir sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und in Römer 8, Vers 39, die zweite Hälfte, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Diese Liebe, von der Gott hier spricht, auch im Jesaja 43, der sagt, ich liebe dich, weil ich dich liebe, weil du so wertvoll in meinen Augen bist, hat das Volk Israel, als sie ihm nicht vertraut haben, Gott enttäuscht? Gott traurig gemacht? Enttäuscht? Nein, Gott kannte ihr Herz. Er war nicht getäuscht. Er hat gewusst, dass sie Sklaven waren und dass sie einen Weg gehen müssen. Aber traurig? Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Gott sich gewünscht hat, dass sie schneller darauf reagieren, dass sie schneller ihm glauben. Kann es sein, dass ich in meinem Leben Gott schon enttäuscht habe und traurig gemacht habe? Enttäuscht? Nein, weil Gott weiß, was ich für ein Mensch bin. Aber traurig war er über mich oft, weil ich oft ihm nicht vertraut habe und so ein Angstkandidat war. Manuel nickt, er weiß das. Aber ich lerne ihm zu vertrauen. Und ich höre, wie er meine Stimme ruft. Ich höre, wie er mir sagt, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Und ich verstehe, die Liebe des Vaters gilt mir. Seine Liebe ist ausgegossen über mir. Und er ist der Unterschied. Wenn er bei mir ist, wovor soll ich mich fürchten? Und das ist die Wende in meinem Leben. Als ich die Stimme Gottes gehört habe, der sagt, fürchte dich nicht. Und es entsteht Glauben, es entsteht Vertrauen. Und ich verstehe, dass aus dem Vertrauen, aus dem Glauben an Gott mir alle Dinge möglich sind. Und die Furcht verliert ihre Macht in meinem Leben. Die Furcht wurde ertränkt, während diese Wassermassen über den Soldaten zusammengeschlagen sind. Während das Volk Israel auf der anderen Seite stand und sie sehen, wie die Soldaten da begraben werden. Und damit war für sie der Gedanke, dass Gott sie nicht rettet, begraben. Und sie haben gesehen, Furcht muss sie nicht mehr länger begleiten. Und sie sollten nicht sterben, sondern sie sollten leben. Verstehe heute, was du aus Furcht heraus tust, ist fruchtlos. und es bringt dich vor ein Hindernis. Es schneidet dich ab vom Leben. Und verstehe, Furcht ist kein guter Ratgeber. Dies ist die höchste Zeit, wirklich zu verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Und wirklich ihm zu glauben und zu vertrauen. Und diese Entscheidung zu treffen. Und du sagst vielleicht, wie soll das gehen? Wie kann ich vertrauen, wenn ich so viele Enttäuschungen erlebt habe? Wenn ich in einer Situation bin und merke, ich habe keine Kraft? Wie soll das gehen? Du darfst wissen, dein Gott liebt dich und er weiß das, aus welcher Vergangenheit du kommst. Und er hat dich gerufen mit deinem Namen und er hat bezahlt für dich, nicht nur, damit du frei bist von der Schuld, dass du rauskommst aus der Sklaverei, sondern dass auch die Sklaverei aus dir rauskommt und aus deinem Inneren rauskommt. Und er wollte nicht nur, dass du nicht mehr in Ägypten bist, sondern er will dich lehren und dir zeigen, ich bin bei dir. Und du darfst dich heute darauf einlassen und sagen, okay, Gott, wenn du das mit mir anfängst und mich lehren willst, dann lasse ich mich auf diesen Weg ein. Und du wirst immer wieder Situationen erleben, in denen du glauben kannst, in denen du vertrauen kannst und denen du üben kannst zu vertrauen. So wie das Volk Israel auf dem Weg, die 40 Tage zum Land der Verheißung, immer wieder Situationen hatten. Und du kannst heute ihn bitten und sagen, Herr, lehre mich zu vertrauen und lass mich immer deine Stimme hören, dass du bei mir bist. Und du darfst wissen, diese vertrauensvolle Gottesbeziehung wächst, indem du in seine Nähe kommst. Wenn du im Gottesdienst bist, im Lobpreis, dann öffne dein Herz. Und wenn ein Lied gesungen wird über die Liebe Gottes, dann sag innerlich, ich empfange. Wenn du merkst, dass die Gegenwart Gottes da ist, dann sag, ich empfange. Ich öffne mein Herz für deine Liebe. Und es entsteht Vertrauen. Es wächst Vertrauen. Beginne heute. Beginne heute. Und lass die Angst zurück und lass zu, dass Gott in deinem Leben den Unterschied macht. Und wenn du das möchtest, kannst du heute einfach aufstehen und sagen, mit mir zusammen, Herr, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein. Ich will dir gehören. Ich will zu denen gehören, die glauben. Wenn dein Wort sagt, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du mich so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn für mich gegeben hast. Und dass die einzigste Bedingung der Rettung ist, zu glauben. Ich sage, Jesus, ich glaube und ich nehme dich auf in mein Leben. Ich gehöre dir und ich will, dass du mir den Weg zeigst. Ich will mit dir gehen, ich will dir gehören. Und ich will nicht länger ein Sklave der Furcht sein, sondern ich will dir vertrauen.